Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Konstantinos Boulouchos, die Energiediskussion in der Schweiz ist mit der AKW-Katastrophe in Japan neu gestartet. Die Risiken der Atomkraft werden neu bewertet. Wie haben sich die Risiken für Sie verändert?
Die Risiken eben, die haben ein klares Gesicht bekommen. Wir wussten immer, dass es ein Restrisiko gibt. Es gibt keine menschliche Aktivität ohne Risiko. Ich glaube, die Bilder aus Japan haben uns gezeigt, dass dieses Restrisiko eben real werden kann.
Als ETH-Professor, technisch ja, doch beherrschbar.
Ja, ja, aber ETH-Professoren haben auch, nebst der Ratio, auch Emotionen.
Und die Emotionen, wie spielen die jetzt da mit rein?
Man merkt die Emotionen von den anderen Leuten, dann möchte man sie auch wahrnehmen und annehmen und hinnehmen. Und es ist eben ein Innehalten damit einhergehen. Das heißt, wir haben gesagt, denken wir nochmals drüber nach.
Das heißt, diesen Entscheid der Politik, den sie ja sehr schnell getroffen hat, würden Sie unterstützen?
Den würde ich unterstützen, ja.
Auch von den Emotionen her?
Von der Ratio her auf jeden Fall, von den Emotionen her ist die Frage der Politik natürlich, wie die Gesellschaft reagiert. Aber auch von der Vernunft her ist das ganz, ganz sicherlich richtig.
Sie beschäftigen sich seit Jahren mit Energiefragen, Energieeffizienz. Sie haben Motoren gebaut, die sehr wirksam sind. In den letzten Jahren hatte man ja den Eindruck, dass unter der CO2-Diskussion die AKWs fast wieder ein bisschen salonfähig geworden sind. Ich sag's mal so. Das hat sich nun verändert.
Ich möchte nur klarstellen, dass die CO2-Diskussion, die ist primär wichtig. Also die Klimaveränderung ist da, das hat sich nicht geändert. Und dementsprechend, wir von der ETH denken wir, dass die Strategie, die auf die CO2-Verminderung ausgerichtet ist, die weiterhin gültig ist. Die AKW-Diskussion war so, dass die Nuklearenergie eine Option unter mehreren immer war. Und diese Option jetzt wird einfach auf den Prüfstand noch einmal gestellt, nochmals kritischer angeschaut.
Aber die Klimaerwärmungsdiskussion, würden Sie sagen, die muss weiterhin in der gleichen Dringlichkeit geführt werden?
Mit unverminderter Priorität angegangen werden.
Wir werden noch darauf zurückkommen, gehen jetzt aber zum AKW-Strom. Da gibt es ja sehr viele Szenarien jetzt im Moment, die diskutiert werden. Sehr viele Fragen auch tauchen auf. Ich möchte mit Ihnen zwei, drei dieser Fragen auch klären in dem Verlauf dieses Gesprächs. Der Alpiq-Chef Giovanni Leonardi hat gesagt am Wochenende, bei einem Ausstieg aus der Atomenergie würde der Strom viermal teurer. Stimmt das?
Ich kenne die Überlegungen von Herrn Leonardi nicht. Ich weiß nicht, was die Basis für diese Aussage ist. Diese Aussage kann ich aber nicht nachvollziehen, gestützt auf das, was wir im Moment einschätzen können.
Aber der Strom wird teurer, das schon.
Er wird tendenziell teuer, zumindest kurz bis mittelfristig, möglicherweise langfristig doch noch billiger unter Umständen.
Warum? Wie muss ich das verstehen? Warum?
Wir haben eigentlich keine Ahnung im Moment auch, wie die Preisentwicklung bei der Kernenergie aussehen wird, je nachdem, was für Sicherheitsvorschriften da sind, was die Politik alles bewirkt. Und dementsprechend ist es durchaus möglich, dass ein Weg in die erneuerbaren Energien kurz- bis mittelfristig natürlich teuer wird, aber vielleicht, weil die einheimische Energien sind und weil sie natürlich ohne Brennstoff sozusagen auskommen, dass sie in 30, 40 Jahren möglicherweise in der Gesamtbetrachtung doch noch billiger werden.
Das ist jetzt aber eine sehr langfristige Betrachtung. Genau. Wenn Sie sagen 30, 40, das ist in Jahre, das ist in Energiefragen gesehen eine lange Zeit.
Genau. Aber andererseits müssen Sie sehen, es ist auch eine kurze Zeit, weil Kraftwerke ersetzen Sie nicht in 3 Jahren, auch Schiffe nicht, Flugzeuge nicht, Gebäude in 60 Jahren. Also das heißt, für uns natürlich ist es wichtig, was passiert in den nächsten 5 bis 10 Jahren, aber Sie können solche Investitionsentscheidungen nicht treffen, ohne zu wissen, was passiert in 30 bis 40 Jahren.
Aber heißt das auch, dass die AKW, wenn der Strom aus der Kernkraft teurer wird, tendenziell jetzt nach diesem Unglück, das heißt, dass er auch realistischer wird, dass er bis jetzt eigentlich zu billig war?
Es gibt natürlich verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass auch bei der Nuklearenergie, aber nicht nur, nicht alle Kosten abgebildet werden, zum Beispiel die Versicherungskosten, diese Restrisikokosten, bei den fossilen Energien auch nicht. Insgesamt, glaube ich, ist Energie zu billig.
Das heißt, wenn sie jetzt verursacht, auch durch diese Katastrophe in Japan teurer wird, ist das ein Szenario, das Sie begrüßen?
mit Augenmaß. Das heißt, der Strompreis wird sowieso steigen, auch europaweit, weil ein CO2-Preis auch bei den fossilen, bei den Kohlen und bei den Gaskraftwerken auf den Preis niederschlagen wird. Ich würde sagen, es ist in Ordnung, wenn der Strompreis etwas höher wird, nicht aber beliebig hoch, weil dann unsere Industrie vor allem einen Wettbewerbsnachteil haben wird.
Steuert denn der Preis tatsächlich das Verhalten? Sind Sie da zuversichtlich?
Bei uns, sage ich mal, privaten Leuten, die in unserem Haushalt Strom konsumieren, ist der Strompreis so niedrig, dass auch eine Erhöhung um 20-30% vermutlich keine signifikante Verhaltensänderung mit sich bringen wird. Das wird anders sein bei der Wirtschaft natürlich, wo der Strompreis ein wesentlicher Bestandteil der Kosten ist. Und da ist natürlich die Wirtschaft sehr sensitiv drauf.
Konstantinos Boulochos, Sie sind Professor für Energietechnik. Sie wohnen in der Stadt Zürich. Sie fahren, so habe ich gelesen, ein Hybridauto. Wie wichtig ist denn in dieser ganzen Diskussion beziehungsweise für Sie das Energie beziehungsweise eben das Stromsparen?
Das ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Komponente. Es ist die billigste Komponente, die billigste Energie, die wir haben. Und es gibt Potenziale dazu. Nicht nur beim Strom, sondern auch bei den Gebäuden ein sehr starkes Potenzial, ein gewisses auch bei der Mobilität. Das Problem, das ich sehe, ist, obwohl die Potenziale bekannt sind, die Leute, die Menschen verhalten sich nicht unbedingt alle vorbildlich. Wir haben eine breite Palette von Leuten. Für manche ist es wichtig, für manche ist es weniger wichtig. Und das ist eine wichtige Frage für die Politik, auch für die Wissenschaft. Wie beeinflusst man, ohne zu manipulieren, das Verhalten der Leute, indem man ihnen das Bewusstsein näher bringt für die Notwendigkeit?
Das heißt, Sie würden klar sagen, auch Energiesparlampen zu montieren, auf den Tumbler zu verzichten, auf die Geschirrspülmaschine vielleicht auch, das bringt was.
Das bringt was sicherlich im privaten Haushalt. Andererseits geht unsere Überlegung an der ETH Zürich weniger in Richtung Verzicht, obwohl das bis zu einem gewissen Grad sinnvoll ist, sondern auf Intelligenz im Umgang mit Energie. Das heißt, nicht richtig große Entbehrungen auf sich nehmen, sondern einfach intelligent diesen Konsum so gestalten, dass das einfach einen gewissen Effekt hat.
Können Sie da ein Beispiel geben für diesen intelligenten Konsum?
Der intelligente Konsum ist, nehmen wir ein Beispiel, wenn wir heizen jetzt in unseren Gebäuden, dass wir auf eine vernünftige Temperatur heizen, wenn wir Strom verbrauchen, dass wir Standbygeräte eliminieren durch Intelligenz, also durch automatische Schalter. Natürlich auch, wenn wir neu einen Tiefkühler kaufen, dann brauchen wir vielleicht, dass wir doch noch achten, dass er der Beste ist im Energieverbrauch, weil wir das Geld relativ schnell zurückholen. Aber einen Eisschrank werden wir brauchen, wahrscheinlich ein Geschirrspüler auch.
Vernünftige Temperatur, was heißt das? 18 Grad, 20 Grad, 22?
Sicherlich nicht mehr als 20 Grad. Und wir sehen jetzt in den letzten 20 Jahren in der Schweiz wird geheizt in der Regel 1-2 Grad höher als vorher, obwohl man es weiß. Aber es ist halt mal bequemer, deswegen machen wir das. Die Bequemlichkeit des Menschen ist ein Thema natürlich, das man angehen muss.
Das heißt, es ist ein klarer Aufruf, dass Stromsparen als Sofortmaßnahme, das bringt es eigentlich.
Ja, das bringt einiges als Sofortmaßnahme. Alles andere wirkt mit Verzögerung.
Und wie viel bringt es? Weiß man das?
Es gibt diverse Schätzungen. Im privaten Bereich bis zu 30%. Bei der Wirtschaft würde ich sagen, vielleicht 10%, vielleicht 20%. Alles in allem sagen wir 20% innerhalb von 10, 15 Jahren wäre machbar.
Aber 30% in den Haushalten, das ist ja ein enormes Potenzial.
Richtig,
eigentlich.
Nur natürlich bezieht sich das auf das, was wir heute konsumieren. Wenn Sie sich überlegen, dass wir in Zukunft vielleicht noch mehr elektronische Geräte, noch mehr Computer haben, dann werden Sie sehen, dass diese Effizienzvorteile, die werden zum Teil überkompensiert, weil die Leute mehr Geld haben. Das ist erwünscht. Und deswegen natürlich bin ich mir nicht sicher, ob wir diese 20% zum Beispiel realisieren können. Potenzial ist da, aber es wird zum Teil kompensiert eben von mehr Nachfrage. Wegen den neuen Geräten, wegen den neuen Möglichkeiten, wegen dem neuen Komfort.
Und wenn ich jetzt abwäge, das Sparen im privaten Haushalt bringt was, das Sparen auch im größeren Zusammenhang, also Energiegebäude sanieren, bringt auch noch was. Was bringt denn das noch zusätzlich? Wie viel?
Gut, das bringt natürlich, ist gut, dass wir da diskutieren ganz kurz. Beim Gebäude wissen wir heute, wie wir den Energieverbrauch halbieren können. Die Wärme vor allem in den Gebäuden. Nur das Problem ist, die Renovation der Gebäude geht sehr langsam von sich. Und das ist wichtig so, weil natürlich Renovation alle 30, 40 Jahre stattfindet. Die privaten Eigentümer, die können natürlich nicht alle 3 Jahre investieren. Das heißt, Potenzial groß, aber es dauert eben länger im Gebäudebereich.
Wie vieles andere eigentlich auch. Es geht vieles in diesem ganzen Energiesektor ist zu betrachten über Jahrzehnte.
Absolut, genau. Das ist das, was wir alle verstehen müssen.
Das heißt, jetzt kurzfristiges Handeln ist möglich, das ist eben das Energiesparen zu Hause. Aber wenn wir jetzt die mittelfristigen Wege anschauen, da ist sicher ein Thema, das ja jetzt auch groß diskutiert wird, sind die erneuerbaren Energien. Sie haben mal gesagt, habe ich gelesen, dass es im Bereich dieser erneuerbaren Energien zu einer industriellen Revolution komme in den nächsten Jahren. Was heißt das?
Das heißt, dass wir gezwungen sind, neue Wege zu gehen. Es heißt, dass wir Technologien entwickeln müssen, wie wir diese erneuerbaren Energien so nutzen können, dass sie wirtschaftlich betrachtet keinen Nachteil bringen, sondern einen Vorteil. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, die Photovoltaik, die potenziell eigentlich sehr, sehr wichtig sein wird, ist im Moment sehr, sehr teuer. Und sie wird natürlich billiger, wenn wir mehr von diesen Solarpanels bauen, wie normal in der Massenproduktion, aber das wird vermutlich nicht genügen. Das heißt, wir müssen neue Technologien entwickeln, wie wir das Sonnenlicht so auffangen und nutzen, dass wir mit höherem Wirkungsgrad arbeiten, pro Flächeneinheit mehr Strom bekommen. Zweites Beispiel ist die Speicherung dieser Energien. Wir wissen heute nicht, wie wir Wind und Sonne die Energie speichern, weil die kommt, wann sie will oder wann das Wetter es erlaubt und wir brauchen es zu einem anderen Zeitpunkt. Solche Dinge sind eine Frage von Forschung und Entwicklung. Und wenn es uns gelingt, das zu tun, dann gibt es natürlich auch für den Werkplatz Schweiz sehr große Chancen.
Ist man da dran, an der ETH Zürich in diese Richtung zu forschen?
Wir sind dran an verschiedenen Richtungen, auch im Bereich der dezentralen Energie mit Biomasse, der Erzeugung von Brennstoffen aus Sonne. Das sind neue Technologien, die sind noch nicht in der Produktion, die sind noch nicht reif, aber die werden sicherlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren einen Beitrag leisten.
Wie sehr kann man das überhaupt voraussehen? Wenn Sie sagen, industrielle Revolution in diesen Bereichen, also in den nächsten 10, 20 Jahren, wie sicher kann man sich jetzt auch als Professor an der ETH, der sich mit diesen Fragen intensiv beschäftigt, wie sicher kann man sich überhaupt sein, dass man jetzt beispielsweise für diese Speicherung der Sonnenenergie eine Lösung findet? Denn das heißt ja, man müsste bessere Batterien beispielsweise entwickeln. Wie sicher kann man sich sein, dass man sowas findet?
Es kommt auf die Technologie an. Gewisse radikal neue Technologien, da kann man gar nicht sicher sein. Das ist inhärent in der Forschung. Es ist halt mal so, man muss sich einfach an die Arbeit tun. Und unser Konzept ist das folgende, wir machen immer wieder alle paar Jahre einen Marschhalt. Wir schauen, was haben wir erreicht, wie weit sind wir vom Ziel. Das ist wichtig für unsere Zuhörer, dass sie wissen, die Forschung lässt sich nicht vorhersagen. Man kann einfach arbeiten, hoffen, dass die besten Köpfe dahinter sind. Und gewisse Dinge werden gelingen, gewisse andere nicht.
Aber ich höre auch heraus, dass Sie beispielsweise in Bezug auf diese Batterie, also diese Speicherungsfrage, dass Sie da recht zuversichtlich sind.
Ich bin zuversichtlich, dass wir einen Fortschritt erreichen. Ich bin aber mir nicht sicher, ob wir, sage ich mal, Batterien entwickeln können in 20 Jahren, die um den Faktor 3 oder 5 besser sind als die heutigen. Das würden wir brauchen natürlich, um einen Durchbruch zu haben. Aber im Bereich von 50% mehr Speicherung pro Gewicht, das müsste wahrscheinlich möglich sein.
Das heißt, dass es Verbesserungen gibt, da sind Sie sehr zuversichtlich oder das würden Sie so einschätzen. Aber ob das dann tatsächlich den Durchbruch bringt in diesen Technologien, das ist auch für Sie letztlich nicht vorhersehbar.
Natürlich. Und deswegen haben wir ein Portfolio, eine breite Palette von Forschungsthemen. Ich meine, das eine sind die Batterien, das andere sind die solare Brennstoffe, das dritte sind die elektrischen Netze, die die verschiedenen erneuerbaren Energien miteinander bringen. Das vierte ist die Biomasse in kleinen Kraftwerken, wo wir zuversichtlich sind, dass wir schneller dort mit einem Durchbruch sind. Sie sehen, wir müssen verschiedene Varianten prüfen. Wir müssen in die Breite gehen und schauen, was kommt.
Also alle Optionen eben in der Forschung weiterentwickeln und die eine oder die andere wird dann schon klappen.
Genau.
Und damit ist es möglich, das Ziel des Bundes ist ja die alternativen Energien, die sind aktuell bei, liefern die 5,4% bis 2020, also bis in 10 Jahren will man da 24% erreichen. Ist das möglich?
Ganz genau wissen wir es nicht. Für mich ist das Wesentlichste, wie gesagt, wir müssen überall das anzapfen, wo es geht. Die Biomasse, wie gesagt, den Wind, das Wasser zusätzlich. Es wird sich alles zusammentun. Zentrale Frage für mich ist, können wir diese kleinen Mengen so kombinieren, dass sie zusammen in einem System arbeiten? Was passiert, wenn wir keine Sonne haben? Können wir kleine Biomassekraftwerke zum Beispiel in Betrieb setzen, schlagartig in einer Minute? Können wir die Versorgungssicherheit gewährleisten? Das sind die Fragen. Die Einzelpotenziale sind da. Die Frage ist, wie bringe ich die zusammen? Wie verknüpfe ich die in einem System, das robust ist?
Das Problem für Sie ist mehr, dass das System zum Schluss genügend leistet und dass Sie sagen, die einzelnen Maßnahmen, die werden wir schon irgendwie hinkriegen, aber das System ist das Problem.
Ja, also zur Klärung nur natürlich. Wenn wir sagen, die einzelnen Maßnahmen werden es bringen, es kommt darauf an, wie viel. Also wenn wir denken, ein Szenario radikal, dass die AKWs ausgeschaltet sind, wenn sie sofort ausgeschaltet werden, wir haben nicht die Möglichkeit, die sofort zu ersetzen. Wenn man das gestaffelt versucht zu machen, alle 10, 15 Jahre eins dazu sagen, da werden wir eben diesen Marsch halt haben, wir werden schauen, wie weit sind wir mit den Erneuerbaren und dann die Entscheidung treffen. Und wir werden vermutlich aber für eine Übergangsphase, weil die erneuerbaren Energien nicht so schnell hochkommen, werden wir vielleicht ganz wenige Gaskraftwerke brauchen.
Also ein Gaskombikraftwerk, das sehr viel CO2 ausstößt, das muss für Sie aber ein Schreckensszenario sein, denn Sie sind ja daran, auch die CO2-Ausstoß reduzieren zu wollen. Sie haben zu Beginn des Gesprächs betont, das Klimaziel ist und bleibt wichtig.
Ja, das ist überhaupt kein Desaster und kein Schreckensszenario, wenn man es intelligent macht. Das bedeutet zum Beispiel, wir können ein Gaskraftwerk bauen und dieses Gaskraftwerk macht Strom und mit einem Teil dieses Stroms können wir Wärmepumpen antreiben für Häuser und damit ersetzen wir die Gasbrenner und damit sparen wir mit dem Gaskraftwerk eben CO2, weil die Hälfte des Gases wird gebraucht für die Wärme und die andere Hälfte für den Strom. Das heißt wiederum der Systemgedanke. Also ein Gaskraftwerk würde etwa, würde ich mal sagen, jetzt 20 mal ein Zwanzigstel, 5% dazu bringen von den CO2-Emissionen wegen dem Gasbrennen in der Schweiz. Das heißt, die Menge ist klein, wenn man es intelligent macht. Noch etwas möchte ich sagen. Es ist, wie wenn Sie Geld brauchen, um das Studium Ihrer Kinder zu finanzieren. Sie nehmen einen Kredit auf, Sie sind ein bisschen verschuldet, aber damit eröffnen Sie natürlich einen Weg dem Kind, dass es später natürlich zu mehr Geld kommt. Also die Gaskraftwerke als kleine Brücke mit Augenmaß.
Das heißt, Sie würden sagen, als Experte, als ETH-Professor würden Sie sagen, diese Gaskombikraftwerke zu verteufeln, das wäre der falsche Weg.
Absolut, genau so ist es.
Das heißt, in der aktuellen Diskussion würde sich da auch ein Weg abzeichnen, dass man sagt, ja, wir brauchen das, aber wir machen das so intelligent, dass wir gleichzeitig den CO2-Ausstoß andernorts sozusagen wieder kompensieren.
Genau, und gleichzeitig, wenn wir es intelligent machen, die Gaskraftwerke haben einen Vorteil, genau gleich wie die Biomasse in kleinen dezentralen Kraftwerken. Sie können sie innerhalb von 5 Minuten zuschalten. Das heißt, wenn wir Sonne haben und plötzlich ist sie weg oder Wind, da haben wir eine Möglichkeit, kurzfristig natürlich das zu ersetzen und damit erleichtern wir den erneuerbaren Energien mittelfristig den Weg in den Markt. Aber man muss es intelligent machen. Nicht einfach 10 Gaskraftwerke, damit wir Ruhe haben.
Trauen Sie das der Schweiz, der Politik international auch zu, dass man solche intelligenten Lösungen tatsächlich wählt?
Zunächst ist es unsere Aufgabe, diese zu zeigen und die Leute davon zu überzeugen, dass sie richtig sind. Wenn nicht in der Schweiz, wo sonst, dann wäre das möglich. Ich traue es unserer Politik zu, aber es wird nicht einfach sein.
Konstantinos Boulochos, machen wir den Bogen vielleicht noch etwas weiter auf. Wir haben jetzt über die Schweiz, über das Stromsparen, über die Szenarien gesprochen. Wenn wir weltweit den Energieverbrauch anschauen, so kommen 85% aus Öl, Gas und Kohle. 9% aktuell kommen aus erneuerbaren Energien, also inklusive Wasserkraft natürlich. Nur 6% kommen aus Atomkraftwerken. Warum ist es jetzt weltweit gesehen eigentlich so schwierig, diese 6% zu ersetzen, denn es ist ja eigentlich nur ein sehr kleiner Anteil?
Das ist natürlich ein kleiner Anteil für den gesamten Energieverbrauch, aber was den Strom anbetrifft, weltweit leisten Kernkraftwerke etwa 15%. Das ist nicht nix. Und man muss natürlich eins sagen, es gibt Länder, die haben die Ressourcen nicht, die haben zum Beispiel keine Kohle, sie haben auch kein Gas, Kohle sollten sie auch nicht brauchen. Deswegen ist die Kernenergie für ein Land wie Japan, wo wir das diskutieren, jetzt war das natürlich eine Option, weil das ist die einzige Energiemenge, die sie relativ zu günstigen Konditionen bekommen würden. Das Zweite ist natürlich, dass Kernkraftwerke einen Vorteil haben, die laufen rund um die Uhr, 24 Stunden mit hoher Zuverlässigkeit, wenn natürlich nichts passiert. Und dementsprechend, wenn man das ersetzt, muss man Kraftwerke haben, die eben diese sogenannte Grundlast, diese Grundlast, die wir 24 Stunden zu einem vernünftigen Preis auch machen können.
Und diese Grundlast, wenn wir jetzt in den Szenarien der Zukunft denken, wie könnte die gedeckt werden? Ist das die Windkraft? Ist das die Gezeitenkraft?
Was es
ist
wäre das? Sicherlich nicht die Windkraft und nicht die Sonne, weil sie kommen, wann sie wollen, wie gesagt. ein gewisser Teil wäre natürlich bei uns in der Schweiz der Ausbau der Wasserkraft, aber der ist nicht beliebig hoch. Und das andere wäre vor allem im Winter, diese Grundlast wäre wahrscheinlich über Biomasse Kleinkraftwerke, allenfalls über Gaskraftwerke zu machen.
Sie haben vorhin schon diese Kleinkraftwerke angesprochen. Was muss ich mir darunter eigentlich vorstellen?
Sie müssen sich vorstellen, und da sind wir dran, auch mit der Schweizer Industrie solche Lösungen jetzt zu entwickeln. Sie müssen sich vorstellen, anstatt einen Brenner in Ihrem Haus haben Sie ein kleines Motörchen mit einem Generator. Sie können Wärme und Strom machen, wann Sie wollen. Sie hören das nicht, Sie kümmern sich nicht drum. Die Elektrizitätswerke, das ist die Vision, bauen in der Schweiz 100.000 solche Minikraftwerke. Und Sie kümmern sich als Eigentümer gar nicht drum. Es gibt ein sogenanntes Contracting, das heißt, Sie bekommen den Strom zu einem gewissen Preis, die Wärme auch. Und die Elektrizitätsunternehmen kümmern sich drum, dass diese dann innerhalb des gesamten Netzes, so wie ein Schwarm von kleinen Beiträgen, einfach das Netz stabilisieren.
Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. 100.000 solcher Kleinkraftwerke in der Schweiz.
Ja.
Und wo stehen die dann genau?
Die stehen in einem Keller von allen Mehrfamilienhäusern, von Schulgebäuden, von Spitälern, auch von Einfamilienhäusern. Es gibt solche Modelle schon. Die Frage ist, kann ich sie zuverlässig machen? Kann ich sie sehr sauber machen? Kann ich sie preiswert gestalten? Und da habe ich das Gefühl, da haben wir eine tolle Quelle dann, wo wir etwas tun können.
Und was verarbeiten die genau?
Welche? Die verarbeiten Biogas, und dieses Biogas kommt aus Abfällen, aus landwirtschaftlichen Produkten. Ich rede nicht von Neuanbau, von neuen Pflanzen, die mit der Nahrung konkurrieren, und vor allem in der Schweiz aus Holz. Biogas aus Holz ist eine vernünftige, einheimische, ökologisch sinnvolle Energiequelle. Die reicht nicht für alles. Das ist ein kleiner Beitrag. Die kann vielleicht den Energie, den Stromverbrauch zu 10% vielleicht decken oder 5% oder 7%. Aber es ist eine flexible Quelle. Und vor allem, sie macht Wärme auch für unsere Häuser im Winter.
Und wenn ich nun sage, das klingt ein bisschen futuristisch?
Ist gar nicht so futuristisch, weil ich glaube, da haben wir, sind wir näher dran als bei der Speicherung durch die Batterien. Ich habe das Gefühl, in weniger als 10 Jahren können wir solche Modelle haben, die wirklich auf den Markt kommen können, mit sehr, sehr guten Chancen.
Kleinkraftwerke, die also bis 10% abdecken können.
Ja, höchstens. Aber immerhin etwas ganz Wichtiges.
Machen wir noch ein bisschen die, zum Schluss ein Fazit. Wenn aus all dem, was Sie gesagt haben, wenn ich nun sage, dass der Ausstieg sofort, dass diese Forderung, was würden Sie sagen? Ist das möglich, ist das nicht möglich oder möglich nur mit Atomstrom aus dem Ausland? Ausstieg sofort.
Ausstieg sofort, glaube ich, ist nicht sinnvoll. Es ist auch nicht zu verantworten, weil das würde nur gehen über Import, wo wir nicht kontrollieren können, was das für ein Strom ist, oder über eine große Menge an Gaskraftwerken. Und das wäre natürlich für das CO2 nicht gut. Also Ausstieg sofort würde ich auf gar keinen Fall befürworten.
Zweites Szenario mittelfristig, bis in 20 Jahren, also bis 2030. Da würden Sie bessere Chancen sehen, dass man einzelne der AKWs vielleicht abschalten könnte.
Mein Szenario wäre, dass wir alle 10 Jahre einen Marschhalt machen und die Situation beurteilen. Wir können, sage ich mal, 2020, 2030, 2040 in 3 Stufen das anschauen. Und wir müssen immer als Gesellschaft, als Wissenschaft und als Wirtschaft jeweils bei diesem Marschhalt einfach schauen, klappt es, funktioniert es, was sind die Konsequenzen für den Preis, Entscheidung treffen, weiterhin auch eins abschalten oder nicht.
Also das heißt, Sie würden sagen, aufs Ganze gesehen, ein Ausstieg ist möglich, aber es kommt sehr darauf an, wie sich die Technik in dieser Zeit noch entwickelt.
Wie sich die Technik entwickelt und wie unsere Gesellschaft die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen organisiert und steuert.
Und da sind Sie, habe ich vorhin schon gehört, da sind Sie eigentlich recht zuversichtlich. Oder Sie sagen auch, wenn nicht die Schweiz das kann, wer kann es dann?
Ja, das ist sicherlich richtig. Und wie Sie wissen natürlich, die Vergangenheit hat uns ein bisschen Pessimismus gelernt, aber es ist an der Zeit jetzt, dass wir etwas Optimismus an den Tag legen.
Und das heißt auch, dass die Katastrophe in Japan möglicherweise diesen Weg des Energiesparens, den wir eh hätten gehen müssen, des CO2-Sparens auch, dass der möglicherweise jetzt beschleunigt wird.
Ja, wobei es wäre zynisch zu sagen, man wäre froh drum, weil wir haben natürlich, wir leiden mit den Leuten in Japan, mit den Kollegen, und ich glaube, es wäre schade, wenn es das gebraucht hätte. Aber möglicherweise ist das öffentliche Bewusstsein so, dass die Gesellschaft uns nochmals eine Chance gibt, das zu probieren.
Und da würden Sie sagen, nutzen wir diese Chance, setzen wir unsere Energien auch damit rein.
Richtig.
Konstantinos Boulouchos, danke Ihnen für dieses Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.